Du willst in deinem Job etwas bewirken?
Bei der Autobahn GmbH findest du deinen Weg und gestaltest mit uns die Mobilität von morgen. Wirke mit bei den herausforderndsten Bauprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommtzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Die Zukunft ist alles zugleich, noch unklar, ein wenig verschwommen, schon voller Glanz. Sie ist besser und schlechter als früher. Ersehnenswert, doch auch ein wenig bedrohlich. Sie birgt Ungewissheiten und steckt voller Chancen. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Anne Schüller, Managementberaterin, Bestsellerautorin, Vortragsrednerin und nicht zuletzt Kolumnistin bei den VDI-Nachrichten. Genau. In ihrem neuen Buch Zukunft meistern geht sie der Frage nach, wie Unternehmen und damit auch die Mitarbeitenden sich fit für die Zukunft machen, indem sie nicht nur jedem Trend blind hinterherrennen, sondern ihn aktiv mitgestalten. Heute ist sie unser Gast. Herzlich willkommen, Anne Schüller.
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann und lieben Gruß auch an Ihre Hörer und Hörerinnen.
Wunderbar, wir freuen uns auch. Ehrlich gesagt, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet hatte, kamen mir die Worte Zukunft, Gestalten, Trend und Chancen irgendwie bekannt vor. Ziemlich geläufig. Sie sind nicht die Erste, die darüber schreibt. Warum sollte man trotzdem das Buch kaufen?
Ja, gute Frage. Dankeschön dafür. Das Buch ist insofern unheimlich wichtig, weil es eben nicht nur die Zukunftstrends beschreibt, und das Gestalten in den Vordergrund rückt, sondern das Meistern. Und da ist ein Unterschied. Also wenn ich Meister bin im Zukunft gestalten, dann ist der Weg frei für das Unternehmen, die Zukunft auch tatsächlich erreichen zu können. Ja, und in der Tat, es gibt Bücher über Zukunft, aber als ich recherchierte für mein eigenes Buch, relativ wenige, die sich wirklich so explizit mit Zukunft beschäftigen. Viele philosophische Bücher natürlich zum Thema, Bücher von Trendforschern zum Thema, aber die Verbindung von Trend und Toolbook, also dem Leser die Antworten zu geben, wie mache ich das denn jetzt, das ist sicher eine Qualität, die mein Buch ganz besonders auszeichnet.
Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man die Zukunft gestalten oder auch meistern will, jetzt in dem Falle, dass man da schon ein bisschen was über die Zukunft wissen muss. Und das ist irgendwie, das widerspricht sich, weil die Zukunft können wir nicht kennen. Ja. Haben Sie die Glaskugel irgendwo im Wohnzimmer oder wo, wie bewerkstelligen Sie das?
Genau, also dieses Thema haben natürlich alle Zukunftsforscher, alle, die in irgendeiner Form aus der Gegenwart in die Zukunft schauen. Und wir arbeiten an der Stelle mit Szenarien. Ja, das heißt, die eine Zukunft gibt es nicht, weil wir, jeder von uns, jedes Unternehmen, jede Gesellschaft in der Lage ist, Zukunft mitzugestalten. Ja, und gerade Ingenieure, Ingenieurinnen, die ganze Technologiebranche ist da ja federführend, ganz weit vorne dran. So, und wir behelfen uns eben mit Szenarien. Das heißt, wir interpretieren nicht aus der Gegenwart eine mögliche Zukunft heraus, sondern eben verschiedene. Und wenn Sie Zukunftsbücher lesen, dann werden Sie immer solche Szenarien lesen. Da gibt es in der Regel 2. Ich empfehle 3. Also ich empfehle immer die schönste aller Welten-Szenario. Ja, ich empfehle das schlimmste Albtraum-Szenario und ich empfehle ein positiv, optimistisch, konstruktives Möglichkeitsszenario für das eigene Unternehmen. Ja, das heißt, ich habe mich mit der besten, mit der schlechtesten und mit einer, die optimistisch meine Möglichkeiten aufzeigt, beschäftigt. Interpretiere aus der Gegenheit, denke Trends weiter, denke Technologien weiter, denke auch weiter, was die Kunden wollen und projiziere das auf die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre, je nachdem, in welche Zukunft ich blicken möchte. Das ist sozusagen eine übliche Technik. Und was die Zukunftsforscher, ich bin ja nicht Zukunftsforscherin, ich bin sozusagen eine Beraterin, ein Coach für die Zukunft, was die Zukunftsforscher eben auch sehr stark tun, die nutzen KI, ja, um Berechnungen anzustellen über Zahlen, Daten und Fakten, eben einfach in die Zukunft hinein zu analysieren. Und die unterhalten sich mit Trendexperten auf der ganzen Welt. Also Experten zum Thema Digitalisierung, zum Thema KI, zum Thema bestimmte Technologien, ja, wie das mit Drohnen weitergeht, wie das mit der Mobility weitergeht, wie das mit verschiedenen Wissenschaften weitergeht. Das heißt, die interviewen die Personen, die Experten, die ganz weit vorne dran sind und am ehesten sagen können, in welche Richtung das womöglich dann auch weitergeht.
Jetzt ist es einem ja am liebsten, sich auf das zu konzentrieren, was einen zukunftsfreudig macht. Also mit anderen Worten, mit Optimismus in die Zukunft zu gucken. Jetzt beim Blick in das Inhaltsverzeichnis Ihres Buches ist mir das Kapitel aufgefallen, Zukunftsoptimismus, der Anfang von allem.
Ja.
Wenn Sie das so explizit zum Thema machen, mangelt es in Gesellschaft und in Unternehmen an diesem Optimismus?
Ja,
ist das so typisch deutsch vielleicht auch, erstmal alles schwarz zu sehen?
Also es kommt drauf an. Ja, ich unterscheide, wenn wir über Unternehmen sprechen, unterscheide ich zwischen Oldschool-Unternehmen. Das sind etablierte Unternehmen, die meistens aus der Industriezeit kommen. Und die New School-Unternehmen, das sind im Wesentlichen Digitalunternehmen, so ab 2000. Entschuldigung, plus minus gegründet. So, also das ist die erste Unterscheidung. Und eine zweite Unterscheidung, die habe ich auch dann bei der Recherche ganz interessant gefunden und ins Buch hineingepackt. Da gibt es einen französischen Philosophen und der unterscheidet zwischen kalten und heißen Gesellschaften. Kalte Gesellschaften, das sind also Hochkulturen, die quasi im Zenit ihrer Möglichkeiten sind. Und weil sie so weit oben sind, haben sie hauptsächlich Angst vor Verlust dessen, was sie erreicht haben. Das heißt, was die machen, ist, die verändern nur das Gegebene. Die versuchen, das Gegebene zu optimieren und vergessen dabei, dass wir die großen Veränderungen ja nicht im Change, im Innovationchen finden, sondern in den großen technologischen Sprunginnovationen, die uns einfach in die Zukunft dann leiten. Und diese großen Sprunginnovationen, das ganz Neue, die Disruption, das machen die sogenannten heißen Gesellschaften. Das sind junge Gesellschaften, das sind Gesellschaften, wo wir auch viele junge Menschen haben. Wir haben ja in Deutschland, wir sind, glaube ich, die zweitälteste nach Japan, die zweitälteste Nation der Welt, jetzt als Beispiel. Und wir sind eben leider so eine Hochkultur. Und daraus kommt eben sehr viel Zukunftsangst. Zu verlieren, was man hat. Die Angst ist in der Bevölkerung, die Angst ist in der Gesellschaft im Allgemeinen, die Angst ist aber vor allen Dingen eben auch in den etablierten Unternehmen, bei den Top-Managern, die die Aufgabe haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und die sind mutig, nicht mutig genug und die warten vor allen Dingen viel zu lange. Ja, das sind eben diese Zeichen von kalten Gesellschaften und ich befürchte und ich glaube, jeder Hörer, der das beschrieben hört, der weiß auch, wo wir dann in Deutschland stehen. Ja, und das ist unsere größte Not und daher kommt, wir waren mal Weltmeister in allem. Ja, aber weil wir zu langsam sind, zu viel warten, nicht genug Risiken eingehen, nicht mutig genug sind, haben wir inzwischen beinahe überall den Anschluss verpasst. Das ist leider etwas, was immer mehr Statistiken uns sagen.
Wenn Sie sagen, den Anschluss verpasst, heißt das ja wahrscheinlich auch technologisch, aber ja, dahinter steckt mehr. Ingenieurinnen und Ingenieure, die werden ja zuerst an diese technologischen Prozesse denken, wenn sie von Zukunft meistern hören. Aber da steckt doch mehr dahinter als nur der technologische Prozess. Was ist das?
Richtig. Also wir leben in einer total vernetzten Welt. Ja, diese Vernetzung ist natürlich durch Technologie entstanden, aber die betrifft alle Bereiche im Unternehmen. Ja, wir arbeiten seit langem daran, die Unternehmen darauf hinzuweisen, die in abgeteilten Abteilungen, Bereichen organisiert sind, stärker crossfunktional, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ja, weil Digitalisierung findet durchs ganze Unternehmen statt. Die lässt sich nicht in einer Abteilung verorten. Ja, das nächste Thema, wo wir auch leider schon den Anschluss verpasst haben, ist die Nachhaltigkeit. Auch wir waren mal Weltmeister in Sachen Nachhaltigkeit. Wir waren allen voran und haben wie immer zu lange gewartet. Und jetzt sind wir so im letzten Drittel unterwegs. Und Technologie und Nachhaltigkeit verknüpfen sich ja auch bereits. Wir sprechen ja von Twin-Transformationen schon an dieser Stelle. Und so verknüpft sich die interne Welt mit der externen Welt. Wir sprechen von funktionalen Aspekten über das Unternehmen hinausdenken, um das andere, bessere, neue wieder ins Unternehmen reinzutragen. Also diese totale Vernetzung von allen Möglichkeiten, die brauchen wir heute. Und dafür brauchen wir eben auch immer mehr Generalisten. Ja, wir brauchen immer natürlich noch den Spezialisten für eine Technologie X oder Y. Wir brauchen aber viel mehr Menschen, die das große Bild aus diesen Puzzlestücken zusammenbauen, ja, um ein Unternehmen Teil eines Business-Ökosystems werden zu lassen. Das wird die Zukunft sein.
An den Hochschulen, Universitäten, da gibt es ja schon Trends dahin. Es gibt ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, die Ethik, Philosophie eingebaut haben. Ist das genug? Ist das zu wenig? Ist das gut oder schlecht?
Also es ist auf jeden Fall gut. Es ist ein wichtiger Ansatz. Ja, es kommt spät, aber es kommt. Und gerade in diesen Technologiezentren, da sehen wir diese Verknüpfung wunderbar. Ja, in den Technologiezentren, da verknüpfen sich eben Universitäten mit Instituten, mit Laboren, mit Start-ups, mit Finanziers, mit Risikokapital und eben mit verschiedenen Corporates, ja, die sich da zusammentun, vernetzen, verbinden, um etwas Größeres zu schaffen als das, was sie alleine für sich schaffen würden. Ja, weil Technologie zum Beispiel ist inzwischen so teuer geworden, dass viele Unternehmen das aus eigener einzelner Kraft gar nicht mehr schaffen können. Und sie verstehen, wir müssen uns auch als ehemalige Konkurrenten, als Unternehmen zusammentun, als Ingenieure auch über die eigenen Bereiche hinweg, mit Kunden, mit Mitarbeitern, auch mit Menschen, die Laien sind, zusammenzutun, um all diese Aspekte, die wir in Zukunft brauchen, integrieren zu können, um das Bestmögliche daraus zu machen.
Das klingt nach einem unglaublichen Kraftakt, nach einem unglaublichen kulturellen Wandel. Das ist leicht gesagt, aber das kann ja Jahrzehnte dauern, oder?
Ja, also ich brauche natürlich, der erste Schritt ist mal das Mindset. Ja, also ich muss das, was ich im Kopf habe, muss ich verändern. Ich muss sozusagen das Alte entlernen, ja, dass ich der Ingenieur bin. Das haben wir ja auch in vielen Innovationsbereichen. Die Innovationen sind intern getrieben. Das Not Invented Here-Syndrom ist ja typisch, ist auch heute noch angewandt. Wir wissen, ja, wir sind die Experten in Sachen in. Wir wissen, was der Kunde braucht. Und dann wird also ganz banal gesagt noch eine App produziert, weil man eben Apps kann und nicht, weil der Kunde sie braucht. Ja, und das ist eben definitiv der falsche Weg auch in Innovationsprozessen. Ich muss den ganz früh öffnen für externe Expertise, für den Blick über den Tellerrand, den Kunden so früh wie möglich integrieren, immer wieder im Feedback mit ihm nachfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, passt dir das, könnte dir das gefallen, kann dich das in die Zukunft führen. Das sind also grundsätzlich neue Vorgehensweisen, wo ich auch ein Stück weit vom Thron runter muss. Ja, und das ist eben das Menschliche daran, das ist eben auch das Psychologische daran. Eine Hochkultur glaubt, ja, weil sie eben hoch geworden ist, in allem der Beste zu sein und jetzt von diesem Thron runter zu kommen und Hilfe von außen anzunehmen, ja, von Menschen, von denen man vielleicht sagt, der ist ja gar nicht aus der Branche. Das erlebe ich, bin als Speaker sehr viel unterwegs auf Bühnen und das Erste, was ich immer höre, ja, sie sind ja gar nicht aus der Branche. Ja, und ich sage, Gott sei Dank bin ich eben nicht aus der Branche, weil, ja, ich kann branchenübergreifend ihnen Impulse geben, die in der eigenen Branche überhaupt, in der eigenen Bubble der Branche überhaupt noch nicht diskutiert werden, aber in anderen Branchen, in ganz anderen Bereichen eben schon, weil dort man eben innovativ weiter ist. Und die kann ich zu ihnen hereintragen, wenn sie denn offen sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn sie denn offen sind, mir zuzuhören und das Alte zu entlernen, zu überschreiben sozusagen durch ein neues Programm. Und das ist an der Stelle Mindset. Und das hört sich sehr leicht an. Es ist unglaublich schwer. Ja, weil ich muss mich aus Routinen lösen, die ich 20 Jahre lang für richtig gehalten habe. Ich muss mir eingestehen, ja, das, was ich früher gelernt habe, ist heute gar nichts mehr wert. Ja, da wären wir auch beim Thema Lernen. Das muss sich anders entwickeln. Also brauche ich einfach eine große Offenheit. Und das ist dann am Ende eine Frage des Menschentyps. Und wenn ich im Unternehmen wenige Typen habe, die so offen sind dafür und das Neue erst in ihr Hirn und dann in ihren Bereich und in dieses ganze Unternehmen lassen, dann hat es ein Unternehmen schwer. Und das ist das, was wir in der Historie tausendmal gesehen haben. Und das sehen wir jetzt gerade wieder.
Sie hatten eben von Apps gesprochen und das, was der Ingenieur oder die Ingenieurin kann. Welche Wahl lässt die technische Entwicklung eigentlich Unternehmen bei der Zukunftsgestaltung? Ich habe immer den Eindruck, die Unternehmen jagen so der Technologie hinterher. Da sind wir beim Thema Gestalten. Ist es so, dass wir eigentlich so ein Opfer der Technik sind? Also dass wir uns zu sehr der Technik preisgeben und zu wenig gestalten und zu wenig hinterfragen und zu wenig auch vom Ende her denken?
Also wiederum, es kommt darauf an. Ja, wir haben ja genau die großen jungen Unternehmen, die ja die Technologietreiber sind. Ja, genau die Unternehmen, die diese jungen, frischen, neuen Technologien uns bringen, in die Welt setzen. Am Anfang selbstverständlich mit Kinderkrankheiten. Auch das ist etwas, was so ein klassischer Ingenieur lernen muss, ja, der ein Produkt so lange rund gemacht hat, bis es eben einfach perfekt war. Und das perfekte Produkt ist dann in den Markt geworfen worden. Und man hat sich gewundert, dass keiner es mehr haben will. Ja, heute mache ich sozusagen den Prototyp, also eine Grundversion. Ja, in der Digitalisierung würde man von Beta-Versionen sprechen. Und das wird dann mit Hilfe des Marktes, das passiert ja jetzt auch gerade mit ChatGPT zum Beispiel, ja, das wird ja als Grundversion in den Markt geworfen, kann noch gar nicht so allzu viel aus der Sicht der Möglichkeiten halluziniert, noch ohne Ende. Aber die Entwickler von ChatGPT sagen, wir können uns gar nicht vorstellen, welche Möglichkeiten da alle sind, was der Markt so alles findet, was geht und was gar nicht geht. Da muss der Markt, sprich der Anwender, uns eben helfen. Und das ist eine neue Sicht der Dinge, die Ingenieure brauchen. Und wer das dann eben hat, der bringt extrem neue Technologien als Frühgeburt sozusagen, als Frühchen in die Welt. Und das muss noch gepäppelt werden und das muss noch groß und schön werden. Und das findet eben heute mit dem Markt, mit der Gesellschaft, mit den Kunden gemeinsam statt. So, und dann haben wir eben die Early Adopter. Ja, das sind sozusagen die, die sehr schnell und sehr gerne eben neue Technologien ausprobieren. Ja, wie ChatGPT hat jetzt eben diese Chat-Funktion entwickelt und am gleichen Abend haben ein Haufen Leute überall auf der Welt diese Möglichkeit hier mit der KI zu chatten, haben die sofort ausprobiert. Ja, und ja, ihre Erfahrungen mit der ganzen Welt sozusagen geteilt. Das sind die Early Adopter. Und von denen haben wir unglaublich viele. Von denen haben wir alle, vor allen Dingen haben wir viele junge Menschen. Ja, extrovertierte, Technikbegeisterte. Das sind die Early Adopter. Und wenn die sehen, hey, die Technik ist cool und die rufen das in die Welt hinaus über soziale Netzwerke, viralisiert es sich, dann gibt es die frühe Mehrheit, die dann sagt, ach, wenn das so cool ist und wenn das ausprobiert ist und die Ersten sagen, es funktioniert und es bringt mich weiter, dann mache ich das auch. Und dann haben wir eine späte Mehrheit, die ist erst dann so weit, wenn, ja, wenn sozusagen alle Brücke in die neue Technologie gebaut sind. Ja, und in Unternehmen, in deutschen Unternehmen haben wir halt leider sehr viel, sehr späte Mehrheiten. Und so kommt es zu vorsichtig, zu pessimistisch, zu sehr auf das Negative fokussiert, was natürlich immer auch da sein kann. Und so kommt es, dass wir einfach zu lange warten und zu lange auch uns mit den Gegebenheiten zufrieden geben. Geht doch noch, das Produkt wird ja noch am Markt genommen. Und plötzlich, ja, ist die neue Technologie, sozusagen plötzlich ist die neue Technologie überall. Und man hat niemanden an Bord, der dann so schnell die neue Technologie ins eigene Unternehmen bringen kann. Das ist dann ein Rattenschwanz von Problemen, der folgt. Und am Anfang ist es eben letztlich späte Mehrheit zu sein und zu lange gewartet zu haben.
Bedeutet das, dass zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten auch ein neues Verhältnis entstehen muss? Man muss den Leuten ja den Freiraum geben. Ja. Diese alten Hierarchien, die sind wahrscheinlich dann, sollten dann Schnee von gestern sein, oder?
Ja. Ja, ja. Also das wäre dann der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist Mindset, ja, sein Mindset überdenken. Der zweite Schritt ist im Unternehmen, in klassischen Unternehmen, in Oldschool-Unternehmen, Strukturen und Prozesslandschaften schaffen, ja, die in der Lage sind, eben diese heiße Kultur zu entwickeln und das junge, frische, neue sehr früh im Unternehmen Fuß fassen zu lassen. Und da reden wir seit Jahren drüber, ja, dass diese fürchterlichen Organigramme, ja, das ist ja in der Regel das Chart eines Unternehmens, der Chef thront einsam, ja, Management Isolation, da gibt's sogar ein Wort dafür, einsam ganz oben, darunter in Kästchen eingesperrt, die brave Gefolgsmannschaft, das sind eben die Führungskräfte. Ja, und wenn man das Bild sich so anschaut, ja, viele sagen mir, das ist ja nur ein Bild sagt 1000 Worte. Und solange ich so ein Organigramm im Unternehmen habe, weiß ich, wie das Unternehmen tickt, nämlich alpha-hierarchisch. Und solange ich das habe, habe ich immer Führungskräfte, die am wenigsten dran sind, weil sie am wenigsten, am weitesten weg sind, sozusagen von tagtäglichen, von der täglichen Realität, am weitesten weg von den Kunden. Wenn die dann die Entscheidungen treffen, dann wird es eben kritisch und für die ist dann entscheidend das nächste Quartal und noch ein Quartal und noch ein Quartal und die Punktlandung auf die Zielvorgaben zu machen. Und man verfängt sich immer mehr im Alten und wie gesagt, dann ist es plötzlich zu spät. Ja, das heißt, ich müsste als erstes diese alpha-hierarchischen Landkarten entsorgen. Ja, ich müsste ganz viel auch Bürokratie, alte Bürokratie entsorgen. Und ich müsste mich auch mit diesen Tabuthemen beschäftigen. Sind wir eine heiße oder sind wir eine kalte Unternehmenskultur? Und da drin stecken unheimlich viele Tabus. Und solange diese Tabus unausgesprochen sind, solange verändert sich auch nicht allzu viel im Unternehmen.
Ich habe gerade dieses Organigramm bzw. ein Bild dieses Organigramms vor Augen und da sehe ich nur Männer. oder sagen wir mal fast nur Männer.
Ja, das
ist das eine Tatsache, die Frauen abhält, diese meinetwegen auch technische Karrieren anzugehen? Sehen Sie das so?
Also da gibt es jetzt natürlich, also das ist eine Zustandsbeschreibung, die extrem für Deutschland gilt. Das ist in anderen Unternehmen, Ländern, die weiter sind, Gesellschaften, die weiter sind, ist das auch anders. Ja, also wir haben zum Beispiel in Ländern, von denen wir es gar nicht vermuten, viel mehr Frauen in Indien zum Beispiel. Das ist eine sehr alpha-hierarchische, immer noch kastenorientierte Gesellschaft. Aber Frauen haben da unglaubliche Chancen und unglaubliche Möglichkeiten. Vor allen Dingen eben die Top-Talente, die sehr gut ausgebildeten Menschen. Und wir haben extrem gut ausgebildete Frauen in Deutschland. Ja, und ein Unternehmen schneidet sich ab von der Zukunft, wenn es diese extrem ausgebildeten guten Frauen nicht ins Unternehmen lässt und denen eben nicht ganz weiten Wirkungsraum und Denkraum und Spielraum überlässt. Ich glaube, das ist auch neben den vielen anderen, die wir besprochen haben, jetzt ein ganz großes Thema, warum es in Deutschland nicht vorangeht, weil wir das reproduzieren, was in den Köpfen, ja, ich sag, von Männern in Top-Positionen eines gewissen Alters ist. Ich sage es jetzt mal freundlich, jeder kann sich denken, das kann man im Klartext auch ein bisschen anders sagen. Unter Frauen reden wir auch tatsächlich ganz anders darüber. Und das ist so ein Tabuthema und das muss aufgebrochen werden, um den Unternehmen eben das ganze Wissen und Können und auch diese Facetten, diese Blickwinkel der Frau zu geben, weil das unglaublich bereichert.
Angenommen, jetzt sitzen diese Männer oder ich hoffe auch diverse Frauen vor dem Podcast und hören den und oder lesen ihr Buch, die werden sich auch fragen, ja gut, okay, jetzt kann ich nicht hingehen und sagen, morgen ändert sich alles. Wie geht man als Unternehmen vor? Wie sind die ersten Schritte, um das Ganze in Bewegung zu bringen?
Genau. Also das Falsche ist, also zwei Dinge sind völlig falsch. Linear die Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben, weil die Zukunft wird ganz anders sein als die Vergangenheit. Und was in der Vergangenheit noch funktioniert hat und meine Produkte, die in der Vergangenheit top waren, die sind morgen oder übermorgen weg vom Schuss. Das heißt, nur weil ich in der Vergangenheit erfolgreich war, kann ich nicht mit diesen Methoden, die mich erfolgreich gemacht haben, in die Zukunft gehen. Das ist eine grundsätzliche Denkhaltung. So, der zweite große Fehler ist der, ich analysiere mal unglaublich lange, weil solange ich analysiere, muss ich keine Entscheidungen treffen, bin ich safe im Unternehmen und mache dann den ganz großen Transformationsplan und der muss dann ganz lange durch die wichtigen Entscheidungswege, ja einmal im Monat Top-Strategie-Meeting, da hatten wir keine Zeit, weil andere akutere Themen und so werden die ganz großen Pläne immer weiter in die Zukunft verschoben und das ist eben das, wir sind dann zu spät dran. Sondern, ja, was wir machen wollen ist, wir trennen zwischen strategisch und operativ. Ja, weil wir so spät dran sind, müssen wir operativ ganz viel, ganz schnell verändern, verbessern, transformieren, disruptieren. Und da ist die Denkrichtung, was geht denn schon mal? Ja, weil wir haben in Unternehmen, in kalten Kulturen eben ganz oft diejenigen, die als Erste reden dürfen und warnen dürfen. Die ganzen Cassandras, die nur eben einfach die großen Katastrophenszenarien sehen und die dürfen immer als Erstes das Wort ergreifen. Die müssen in Zukunft still sein. Ja, und jede Idee wird dahingehend durchforstet, was geht denn schon mal, um die mit diesen Quick Wins voranzugehen. Ja, und diese Quick Wins, vor allen Dingen, wenn sie dringend sind, wenn sie eilig sind, wenn sie erfolgversprechend sind, die kreieren dann erste Erfolgsgeschichten, kleine, erste, schnelle Erfolgsgeschichten. Und die müssen im Unternehmen die Runde machen. Und das gilt bei allen. Das gilt beim agilen Arbeiten zum Beispiel. Ja, das gilt beim Abbau von veralteten Prozesslandschaften. Und das gilt natürlich auch beim Lockern von alten alpha-hierarchischen Strukturen und Prozessen. Ich fange an irgendeiner Ecke des Unternehmens an, bei den Early Adoptern, die eben freiwillig sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Bei allem wird experimentiert. Wir probieren das mal jetzt eine Woche und Monat aus und sammeln dann Erfahrungen und gucken dann, geht, perfekt, kann ich besser machen, noch interessanter oder das war die falsche Richtung, gucken wir nach einer anderen, besseren, neuen. Wir müssen das nur schnell machen, um schnell in die Pötte zu kommen und das Ganze interdisziplinär und nie mehr top-down. Die Entscheidungen dürfen dann nicht oben in den Top-Entscheidungsleveln getroffen werden, sondern die Entscheidungen, wenn operative Entscheidungen anstehen, die fallen in dem Team, was diesen Weg eben gehen möchte. Das sind Veränderungen, die ich auch mit Early Adoptern in jedem etablierten Unternehmen angehen kann.
Ja, es ist natürlich, es kann natürlich jetzt für junge Ingenieurinnen oder Ingenieure etwas frustrierend sein, wenn man sich jetzt entsprechend ihrer Vorschläge, ihrer Tipps meinetwegen ausbildet oder weiterbildet und sich interdisziplinärer zum Beispiel aufstellt, aber dann auf ein Umfeld stößt, dass da keine Gegenliebe vorhanden ist. Wie sehen Sie denn die jungen Menschen heutzutage? Sind die da offen für neue Wege?
Ja, also die jungen Menschen wollen ja geradezu, das sind ja die Early Adopter, das ist ja deren Zukunft, in die wir uns hineinbewegen, die wollen ja geradezu in den Unternehmen was verändern. Und die Unternehmen geben denen besser die Spielwiesen, weil sonst sind die Talentierten auch schnell wieder weg. Ja, und die Todesspirale kommt eben in Gang. Das heißt, wir müssen diesen jungen Menschen, die etwas verändern wollen, die es besser machen wollen, die eine lebenswerte Zukunft für sich haben wollen, denen müssen wir in den Unternehmen den Spielraum geben. Und wenn wir das tun, ja, und dann die frühe und mehr späte Mehrheit der klassischen Belegschaft eben mitnehmen können, dann hat ein Unternehmen auch richtig gute Chancen, in die Zukunft zu kommen.
Sind Sie da optimistisch, dass das gelingt?
Ja und nein. Ja und nein. Also wir werden auf dem Weg viele Unternehmen verlieren aus den unterschiedlichsten Gründen, aber es gibt auch genügend Unternehmen, die die Kurve kriegen und es ist noch nicht zu spät. Wir müssen aber jetzt zügig anfangen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, noch länger zu warten. Da bin ich dann wirklich optimistisch, dass das in immer mehr Unternehmen gelingt, weil die Botschaft ist draußen.
Gut, schön, dass wir mit diesen Worten noch schließen können. Vielen Dank, Frau Schüller, dass Sie mit uns einen Blick in die doch gar nicht so düstere Zukunft geworfen haben. Genau. Bleiben Sie uns treu und das gilt natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Tschüss, bis dann. Ja.
Tschüss, wieder.